sehr viele ungepflügte Äcker. Mhm. Und ja, da gibt es noch genug. Gibt es noch genug zum salopp von mir, auch zum Bauen, schlicht und ergreifend. Und das hört auch nicht auf, da ist schon noch ein genuiner Drive auch drinnen. Da ist auch die Entwicklung auch noch nicht zu Ende. Ja, wenn wir darüber denken, wo steht jetzt salopp formuliert Bitcoin oder Krypto so ganz generell, da sehen wir alle möglichen Ups und Downs. Und ja, da sind wir immer noch sehr, sehr früh, vielleicht ungefähr dort, wo das Internet vielleicht 2000, 2001 war, sind wir jetzt.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Georg Pramis Huber. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, danke dir für die Einladung. Georg Pramis Huber, ich bin Steuerberater und Kryptodienstleister in Wien. Wir treten auf unter dem Namen Valetvent.
Jetzt, wir haben uns ja kennengelernt beim Payment Festival im November, und ich war ja damals, das war ja so eine Runde mit sehr, ich sage mal, wirklich spannenden Persönlichkeiten aus eurem Bereich. Und was mir dort also relativ schnell aufgefallen ist, man hat immer so diesen Eindruck gehabt früher, dass junge, dynamische Menschen, die auch sehr viel bewegen, die müssen ja irgendwo ihre ersten Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und jetzt, wie wir damals kurz gesprochen haben, und ich habe das ein bisschen dann zu Hause mitgeschrieben, muss ich sagen, erzähl uns einmal, wie du begonnen hast, weil ich finde das eine total spannende Story. Ja.
Wie wir begonnen haben. Jetzt muss ich nachdenken, was ich dir damals für eine Story erzählt habe.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen eh nicht, dass es falsch ist, dann, aber ich sag's dir.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es falsch sein wird. Ja, also, ich meine, ich höre das jetzt sehr stark in den unternehmerischen Kontext rein. Also den unternehmerischen Kontext, den glaube ich so richtig stark in der Wirtschaftsprüfung jetzt gelernt zu haben. Das war damals mein Berufseinstieg. Wir haben auch schon über Insolvenzen gesprochen gemeinsam. Damals waren auch Insolvenzen-Themen. Das war dann damals Alpine. Das war so richtig der Zeitraum 2012, 2015. Da waren schon ziemlich viele Grausigkeiten dabei, die ich in der Wirtschaftsprüfung dann gesehen habe und die ja jetzt in der Form auch mit einer gewissen Entspannung dann auch sehen kann. Mhm. Also ja, es gibt Stress in Liquidität. Krypto ist sowieso generell prone to high pressure. Mhm. Und ganz starke Orientierung dahingehend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir damals nicht erzählt, aber vielleicht gibst du mir einen Wurf, was dein Bridge war, als wir damals gesprochen haben. Ja, begonnen haben wir alle in Krypto mit im Prinzip Selbstversuchen. Ja, im Prinzip ist Bitcoin ein Selbstversuch, den im Prinzip auch Satoshi uns alle in die Wiege gelegt hat. Und jeder, der stärker dieses Rabbit Hole in Krypto reintaucht, stoßt irgendwann einmal auf Bitcoin, versucht sich selber mal Bitcoin beizubringen und kommt dann auf all die anderen Dinge, über die wir jetzt auch in den Medien lesen, von NFTs, Digital Art und Stablecoins. Und ja, also so gesehen ist alles ein ständiges Lifelong Learning beziehungsweise Selbstversuch.
Ja, es war eine bisschen andere Story, aber ich weiß nicht falsch, was man erzählt hat. Also so, wir treffen uns wieder. Was für mich total spannend war, war auch erstens einmal in dieser Runde zu sehen, was da für ein Engagement ist, aber auch dieses, was für wirklich Menschen, die was bewegen und wo etwas weitergeht, aber die auch nicht aufgeben. Ja. Und das ist bei dir mir besonders aufgefallen. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit zu diesen 2015 also Erlebnissen, die du da gehabt hast.
Ah ja, ich weiß schon, die Geschichte, die ist legendär. Ich sage das gleich in dem Kontext. Also ich bin eigentlich bin ich über meine salopp von mir akademische Laufbahn auf Krypto gestoßen. Und zwar war dann bitte muss zurückdenken, 2016, 2017, das war dann doch so eigentlich auch ganz generell im Finanzierungsbereich mit den ICOs, also Initial Coin Offerings, so das erste große Thema, quasi Bitcoin, Second Generation, Ethereum, da ist wirklich vieles passiert im Sinne von, ja, man launcht einmal einen Token übers Wochenende, weil das war diese Smart Contract Plattformen. Und umgekehrt aber auch, war das noch ein Zeitpunkt 2015, kann ich mich erinnern, meine salopp formulierte akademische Mutter, Professor Kirchmeier, hatte dann 2015 noch eine Bitcoin-Konferenz am Juridikum, also bitte in den Hallen, in denen man Bitcoin jetzt zu dem Zeitpunkt nicht erwarten würde. Und da war natürlich auch der Kontext noch ein ganz anderer. Da waren natürlich auch noch Cypherpunks unterwegs. Ja, man muss, weil wir immer wieder dann uns über Compliance austauschen, darüber diskutieren. Damals 25% aller Transaktionen auf Bitcoin waren in direkten oder indirekten Zusammenhang mit Geldwäsche, Darknet und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach auch historische Realität. Und ja, und da ist dann auch vieles auch passiert in dem Zeitraum, was jetzt im Prinzip ja, auch die Grundlage dessen war, wo wir jetzt auch stehen und sitzen, und auch Bitband hat in dem Zeitraum begonnen. Da ist schon richtig, richtig viel Tolles passiert.
Jetzt nimm uns da ein bisschen noch mit in diese Zeit. Wie war damals die Zeit? Was waren da für Player? Was waren das für Persönlichkeiten? Weil wenn ich euch heute anschaue, muss ich sagen, Respekt. Ja. Also da sind wirkliche Unternehmer, da sind Leute, die viel bewegen. Nimm uns da ein bisschen mit. Wie war denn das früher?
Ja, also es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind in dem Space ganz generell. Das macht vielleicht ein Web3 und Crypto-Space aus. Und ich glaube, insbesondere die Gründerpersönlichkeiten drücken das jetzt auch aus. Also wenn man zum Beispiel jetzt an den Erik zum Beispiel denkt, der jetzt auch sehr stark auch nach außen kommuniziert ist. Ich drücke das jetzt in eigenen Worten aus. Es geht immer auch um Community und es geht immer auch um Curation. Im positiven Sinne macht auch jedes plattformbezogene Geschäftsmodell im Web3 im Prinzip immer Curation. Und das Wichtigste ist die Community, weil wenn im Prinzip Elon Musk was verstanden hat mit Doge oder auch Trump mit Trump, dann das Folgende, dass im Prinzip auch Community Power, Follower Power, Social Coins auch wirklich in intangible Assets auch verwertet werden können. Und das ist natürlich schon sehr, 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 sehr stark in dem drinnen. Und ja, da war schon auch, ich kann mich noch erinnern, Block and Wine damals, jeden Mittwoch am Abend in der Brandstätte im ersten Bezirk einfach nur wirklich billigen Wein trinken, deswegen Wine, aber einfach mal nur über Web3 und Blockchain zu reden und zu diskutieren, und das wirklich wöchentlich und einfach nur hands-free. Das war schon richtig, 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 richtig eine gute Zeit, ja.
Und habt ihr damals wieder so zusammengesessen, seid ihr euch schon ausmalen können, wohin die Reise gehen wird?
Nein. Was damals in der Form schon erkennbar war, und ich glaube, das war für viele so der Einstiegspunkt, war also die Token-Ökonomie. Also das war schon klar. All das, was wir jetzt zum Beispiel jetzt sehen im Sinne von Digital Art und Stablecoins, all das, oder auch Digital Euro, kann man sagen, okay, das ist auch jetzt Tokenisierung, und man redet jetzt auch über die Tokenisierung von Everything. Ja, okay, das war im Prinzip schon da. Da kommt dann im Prinzip so die Second-Generation-Tokenisierung dazu, dass man im Prinzip Finanzinstrumente auch tokenisiert und so weiter. Aber der wesentliche Punkt mit der Token-Ökonomie ist schon jener, dass du bist ein Internet-Pionier und ich brauche dir nicht über die Geschichte des Internets erzählen, also, sondern das Einzige, was im Prinzip die Tokenökonomie eigentlich geschafft hat, war ja, dass ja auch die Internet of Value mit den Token ja dargestellt wird. Und das war damals, ist das dann schon so richtig eingesickert. Ja, da kann man Ökosysteme bauen, die eben nicht nur Read, Write und whatever sind, sondern auch wirklich einen Value Carry haben, also repräsentieren einen Token. Und ja, auch da sind wir jetzt im Jahr 2025 noch am Beginn, ja, aber mit Stablecoins, mit Digital Art gibt es schon sehr, 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 sehr viele Cases, die einfach wirklich jetzt extreme globale Breitenwirksamkeit haben. Und das ist damals so richtig begonnen, dass man sich überlegt hat, auch die Stadt Wien, muss man auch sagen, also die Stadt Wien hatte den Kulturtoken, den Stadt Wien-Token. Das war schon ein richtig geniales Konzept, was so quasi die Tokenökonomie angeht. Wenn des Tages der Wiener Kulturtoken im Prinzip so eine Art, ich verwende jetzt gerade gefährliche Begriffe wie Zahlungsmittel-Äquivalente. Ja. Aber am Ende des Tages geht es darum, ja, du bewegst dich CO2-neutral in der Stadt und dafür kriegst du einen Gutschein für die Wiener Kultureinrichtungen. Und das ist natürlich eine super tolle Sache, unterstützt von der Stadt Wien oder getragen von der Stadt Wien. Und da geht so langsam eine kleine Tokenökonomie so richtig los. Und das ist damals so richtig entstanden als Ideenträger und Konzeptträger. Das war schon eine richtig große Geschichte.
Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, ihr hättet ja alle Banker werden können. Ist ja Zahlungsverkehr, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz, die Möglichkeit wäre gegeben, oder?
Ja,
also, warum habt ihr das dann nicht gemacht?
Weil es genau um die Desintegration von diesen Silos geht. Ich erzähle dir eine Geschichte, quasi, weil es uns gerade letzte Woche, also ich habe mir gedacht, mich haut es vom Sessel, Stichwort Banking. Ein Kunde von uns beauftragt eine britische Anwaltskanzlei, ist jetzt sicher klassische Tier 2 Anwaltskanzlei in der City, und bezahlt ein Honorar oder der Anwaltskanzlei. Sagt die Bank, nicht die eigene Bank, sondern die Bank der britischen Kanzlei, was ist da eigentlich der Grund für die Bezahlung der Honorarnote? Gibt es da E-Mail-Dokumentation, und warum wird eigentlich eine Leistung von einer britischen Anwaltskanzlei beauftragt, im Sinne von, okay, wir verstehen alle Compliance, wir verstehen alle E-Mail, aber da ist im Prinzip schlicht und ergreifend das Fiat-System broken, und ich fange jetzt nicht an, über die letzten Cycle in der Wirtschaftskrise zu sprechen, aber da kann wirklich Bitcoin, Peer-to-Peer auf dieser ganz fundamentalen Ebene wirklich eine Alternative sein, beziehungsweise ist es mittlerweile auch als in einem provable way. Und deswegen nein, keine Banker. We are not building new banks.
Aber hat es einen gegeben in der Runde, der damals dabei war, bei der Weinrunde, der dann doch in eine Bank gegangen ist? Fällt dir da einer ein? Oder?
Mir fällt kein einziger ein, der aus der alten Block and Wine Runde danach in eine Bank gegangen ist. Umgekehrt, eher die Banker sind raus und ins Web 3.
Wirklich?
Ja, klar.
Okay. Glaubst du, weil sie festgestellt haben, dass das die Zukunft ist? Oder glaubst du, weil sie einfach gesagt haben, sie wollen auch disruptiv agieren und glauben an dieses Modell?
Das ist eigentlich eine total gute Frage. Wie kann Innovation passieren innerhalb der bestehenden Strukturen wie außerhalb? Ich glaube, dass insbesondere im Bereich des Banken- und Finanzdienstsektors, Dienstleistungssektors, man eher die Innovation außerhalb der bestehenden Strukturen findet. Da gibt es sicher die eine oder andere Ausnahme, aber mir fehlt jetzt aktuell keine relevante Bank ein, die Innovation in der Form in-house treibt.
Da müssen wir jetzt beide lachen. Aber gut. Was für mich auch ganz spannend ist, Österreich ist da immer einer der Vorreiter gewesen. Warum glaubst du, ist das so?
In Krypto meinst du? Ja. Oder Web3 und Bitcoin? Das ist ein guter Punkt. Also da gibt es jetzt mehrere Annäherungen dazu. Zunächst einmal, tut mir leid, da kommt jetzt ein bisschen der Rechtshistoriker in hier raus, aber wir haben ja eigentlich mit dem Schwundgeld in Wörgl ja auch, salopp von mir immer auch schon historische Vorbelastungen gehabt. Ja.
Vielleicht kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitnehmen, was das genau bedeutet.
Ja, natürlich gerne. Also es geht darum, dass Zeitpunkt der Wirtschaftskrise, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, hat sich ein Bürgermeister von Wörgl sich überlegt, na, er kann im Prinzip die Kreislaufwirtschaft anfeuern, indem er quasi eine eigene lokale Währung herausgibt, mit der so quasi auf Ebene des Barter-Businesses, auf Basis von Wechsel, also Letters of Credits, Geschäfte untereinander innerhalb der Stadt Wörgl oder Stadtgemeinde Wörgl untereinander Zahlungsmittel austauschen können. Und das hat der VWGH dann schlussendlich abgedreht unter dem Schlagwort des Währungsmonopols, weil es im Prinzip ein alternatives Zahlungsmittel zum damals vorherrschenden Schilling war. Jetzt hat das nicht besonders viel mit Bitcoin zu tun, aber ich glaube schon, dass im mitteleuropäischen Kontext Deutschland, Österreich, Schweiz schon im Prinzip eine gewisse libertäre Grundhaltung gegenüber Geld ganz generell auch besteht. Das ist einmal ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass aufgrund der Persönlichkeiten, die besonders früh immer dran waren, einfach ein starker Trall dann immer da war. Und das drückt sich ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über die Grenzen schauen, in Berlin aus, also der Chaos Computer Club in Berlin. Ich kenne sehr, sehr viele, die 2010 im Chaos Computer Club in Berlin sich extrem intensiv über Bitcoin ausgetauscht haben. Ja, das ist auch im Silicon Valley passiert. Es gibt auch genug viele, die sich damals schon mit Bitcoin beschäftigt haben. Aber so ist so mein genuiner Eindruck schon der, dass da schon ein relativ hoher Drive dazu war und der Rest hat dann das eine und das andere ergeben. Worum geht's? Es geht um Netzwerkeffekte in der Blockchain. Und wenn 1, 2, 3 Masternodes zusammenkommen, it's spreading out. Und das haben wir natürlich. Wir müssen natürlich auch Bitbanda erwähnen und viele, viele weitere. At some point sind mehr als 10% der Validatorleistung von Ethereum in Österreich oder in Datenzentren rund um Wien eigentlich validiert worden. Das liest man in keiner Zeitung. Das steht auch nirgendwo geschrieben auf irgendeinem Post, aber das ist einfach auch ein Faktum und das macht dann Österreich schon richtig, richtig stark, jetzt nicht nur vom Netzwerkeffekt her, was jetzt die großen Brands angeht, Bitbanda ist ja huge Player, aber auch dann wirklich systemimmanente Leistung, die sich in Rechenleistung ausdrückt wird innerhalb des Systems, schon sehr, sehr stark.
Jetzt, wenn man sich deinen Werdegang ansieht, ja, und ich war ja sehr, sehr erstaunt, weil du bist ja zertifizierter DAX-Advisor und Web3-Entrepreneur. Ja? Wenn jetzt eine Zuhörerin und Zuhörer jetzt zuhören und sagen, eigentlich bin genauso dynamisch wie er, ja? Sehen du ihn zwar nicht, aber die Stimme gefällt mir, was müssten die machen, dass sie heute, wenn sie heute losstarten würden, damit sie so einen Erfolg haben wie du?
Ja, es beginnt zum Beispiel ganz konkret damit, einfach sich ganz intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Also wir bezeichnen intern uns so als Web3-Native, was heißt das? Ja, Crypto Never Sleeps. Ehrlicherweise verfolgen wir dann auch den Space auf 24/7. Ja. Also es beginnt bei Podcasts. Es gibt extrem viele gute Punkte, sich damit extrem auseinanderzusetzen. Und was dann einfach wichtig ist, ist sicher einfach auch wieder der wesentlichste Punkt in dem Bereich, ist sicher auch ganz klarer Netzwerkeffekt. Also zu schauen, wo sind die starken, wo sind auch die starken Netzwerke und dann einfach die Augen und die Ohren offen zu halten. Also der Bereich ist schon auch bis zu diesem Grad noch ein ziemlicher wilder Westen. Mhm. Und da gibt es auch noch sehr viele ungepflügte Äcker. Mhm. Und ja, da gibt es noch genug zum salopp von mir doch zum, ja, auch zum Bauen, schlicht und ergreifend. Und ja, das hört auch nicht auf. Da ist schon noch ein genuiner Drive auch drinnen. Mhm. Da ist auch die, ich sage mal so, die Entwicklung auch noch nicht zu Ende. Ja? Wenn wir darüber denken, wo steht jetzt salopp formuliert Bitcoin oder Krypto so ganz generell, da sehen wir alle möglichen Ups und Downs. Und ja, da sind wir immer noch sehr, sehr früh, vielleicht ungefähr dort, wo das Internet vielleicht 2000, 2001 ja. war, sind wir jetzt salopp formuliert oder vielleicht schon, ja, ungefähr. So, as you know, there is a long way down the road.
Mhm. Aber was würdest du für einen Tipp geben? Die Quellen sind das eine, die Community ist das andere, aber wo kann ich relativ schnell andocken? Weil ich habe eines festgestellt, ihr macht ja relativ viele Veranstaltungen auch, ja. Ja, wo ihr euch trefft, ja. Ja. Wo ich bei einer war, wo es sehr lustig war aus meiner Sicht, was ja eher untypisch ist, muss ich sagen, ja, bei solchen Veranstaltungen. Aber was würdest du empfehlen?
Ja, also sicher natürlich den Kontakt zu suchen. Also alle großen, es beginnt bei allen großen, salopp formuliert Blockchains, Layer Ones, die sind alle community-driven. Es beginnt bei Bitcoin, es gibt das 21er Bewegung, es gibt Bitcoin Austria gibt es seit 2012. Also da einfach den Kontakt zu suchen. Es gibt die ganzen ETH-Meetups und so weiter und so fort. Und darüber hinaus gibt es dann auch, ich sage mal so, Community-Driven oder auch Industry-Player. Da gibt es zum Beispiel Community-Driven die DLT Austria oder eher so als industriellen Vereinigung der Digital Assets Industry, die Digital Assets Association Austria. Ja, da gibt es einfach genug Veranstaltungen. Wir haben auch, so salopp formuliert, Block and Wine unter Anführungszeichen noch weiterhin. Wir haben am 22. Mai die Global Bitcoin Pizza Party im MAG, wo wir jetzt schon weit über 200 Anmeldungen haben und einfach nur eine gute Stimmung in der Säulenhalle haben und einfach ja, Bitcoin Pizza einfach feiern. Einfach da Augen und Ohren offen zu halten. Wir sind im Prinzip so quasi auch die, ich sage mal so, diejenigen, die auch einen guten Zugang bieten, und da gibt es ja eine gute Auswahl.
Was mir auch aufgefallen ist auf dieser Veranstaltung, bevor man dann wirklich zu den wichtigen Themen wiederkommen ist, es ist auch nicht so männerdominiert wie bei den Banken. Also es sind auch sehr, sehr viele Frauen dabei.
Lustig, dass du das sagst. Also da muss ich jetzt augenzwinkernd ein bisschen widersprechen. Aha. Also ja, es sind auch Frauen dabei, aber jetzt aus der Web3-Perspektive würde ich mir schon mehr Frauen wünschen. Aber ja, es ist auch innerhalb von Web3, ich sage mal so, nicht homogen. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt eine NFT- oder Digital Art-Veranstaltung. Ja, also da ist der Frauenanteil vielleicht sogar über 50%. Wenn es aber dann Richtung, ich sage mal so, Cypherpunk geht, ich kann dir nicht viele Frauen sagen, die Cypherpunk sind. Und ich verrate dir auch ein Geheimnis jetzt quasi aus unserem salopp formuliert Kundenstamm, also alle, die wir selbst salopp formuliert als Whales und Alphas bezeichnen bei uns in unserem Kundenstock, das sind jetzt tatsächlich wirklich von jetzt denjenigen, die wirklich als im Hochpreissegment als Whales und Alphas bezeichnen, auch vom Asset Under Management oder von den Managed Account Services, dann sind das von 198 Personen sind das 4 Damen. Okay. Und das ist schon relativ ein starker Ausdruck dessen, dass ja, es gibt dieses Klischee, Frauen investieren konservativer und auch klüger, und das drückt sich auch dadurch aus, dass sie in dem Sinne auch nicht so extrem aktiv salopp formuliert in dem Space sind, im Sinne von, dass sie nicht jede Opportunity flippen, nicht auf jeden Meme-Coin reiten und so weiter und so fort, sondern da eher eine Buy-and-Hold-Strategie zum Beispiel auch verfolgen. Das ist jetzt extrem verallgemeinernd, aber im Prinzip einfach nur meine, ich sage mal so, augenzwinkernde, unter Anführungszeichen, Perspektive darauf, was man einfach so quasi auch als Realität sehen kann. Aber es gibt extrem viele starke Stimmen, die weibliche Stimmen sind im Web3. Das gibt es natürlich schon auch, ja.
Und macht ihr da etwas, um das auch zu verändern? Also wenn man sagt, dass man auch diesen Anteil hebt?
Ja. Naja, wir hatten einen Podcast, der sehr, sehr gut gelaufen ist. Wir hatten den genannt, der hat Kryptologisch geheißen. Das war ein salopp formuliert dezidiert feministischer Podcast. Ja, das haben wir versucht tatsächlich auch zu heben. Der Podcast, muss man klipp und klar sagen, der hat dann den letzten Kryptowinter 2022 da nicht überlebt. Schlicht und ergreifend deswegen, weil absurderweise auf einmal die Zuhörerzahlen implodiert sind, muss man möglicherweise sagen. Da gibt es extrem viele, da gibt es extrem vielen Drang dazu, aber das beginnt auch, salopp formuliert, auch bei den Role Models. Mhm. Wir werden jetzt es gibt jetzt einige Player, die jetzt auch Female Leadership haben, auch auf globaler Ebene. Mir fällt jetzt an erster Stelle wieder Bybit ein, wo es mit der Helen eine CEO gibt. Ja, das bewegt sich. Ja. Aber ansonsten stimme ich dazu. Ja, es ist sicher weiblicher als im TradFi, also im traditionellen Finanzsegment.
Jetzt interessiert mich natürlich auch, weil jetzt habe ich da einen Experten da. Welche Generationen sind da wirklich aktiv? Weil ich, also wie ich dort war, und ich bin über 50, ja, habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ich bin jetzt kein Außerirdischer, aber es ist schon vom Alter her bewege ich mich da schon ein bisschen so. Also da waren nicht so viele in meinem Alter, wobei dazu sagen muss ich eher nicht hin, um zu schauen, wie alt die Leute sind. Also ja. Ich mir noch aufgefallen, ja. Wie würdest du das von den Generationen her sehen?
Ja, also erste Wahrnehmung ist diejenigen, die das vor allem jetzt zum Beispiel Studierende an der Angewandten zum Beispiel, für denen ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn sie Digital Art machen, dass das on-chain als NFT passiert. Und das drückt sich auch im Trading-Verhalten aus. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, Bitcoin gibt es seit 2008, 2009. So, das ist es für viele, die jetzt wirtschaftlich zu denken beginnen, eigentlich schon sowas, wie das es immer schon gegeben hat, so in der Richtung. Mhm. Ja, also meine persönliche wirtschaftliche Integration beginnt ja damals nach der Matura-Matura-Reise. Da ist irgendwas passiert mit Lehman, Wop und auf einmal, also natürlich habe ich vorher auch schon an Zahlen und so weiter gedacht, aber quasi meine persönliche Wirtschaftsgeschichte und das beginnt, das ist, also diese Wahrnehmung würde ich absolut stark reflektieren. Aber ich würde es nicht behaupten, dass die älteren Generationen da sehr stark nachhängen. Also von den fünf Damen, Whales Alphas, die wir bezeichnen, die bei uns sind, die sind alle älter als 60. Also es ist nicht so, als würde das so gerne an den älteren Generationen komplett vorbeigeben. Ja, also da ist sicher eine klare Adoptionskurve natürlich zugunsten der Jüngeren, quasi aufgrund der Tatsache, dass auch Krypto und Bitcoin auch schon sehr alt ist. Auf der anderen Seite auch natürlich die Tatsache, dass das auch nicht an den älteren Generationen vorbeigegangen ist.
Ich glaube aber, das jetzt schöne Grüße an die Sabine, wir halt irgendwie so immer behaftet waren mit so einem gewissen, ich würde mal sagen, ja, man hat immer darüber nachgedacht und hat aber immer so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, na, ist das gut, was ich da mache, ist es richtig, ja, weil einfach schon sehr viele negative Gedanken oder sehr viele negative Schlagzeilen in seinem Kopf war. Ja. Ich glaube, dass bei der jüngeren Generation das anders ist, weil die sind damit, wie du sagst, aufgewachsen, ja, und haben da einen ganz anderen Bezug dazu, oder?
Mit einem Vorbehalt. Also was, glaube ich, schon auch ein ganz großes Thema ist, ist sicher auch sozusagen dieses Energienachhaltigkeitsthema. Also das ist sicher, glaube ich, in der Public Communication, also inhaltlich halte ich das persönlich für falsch, aber da ist schon ein richtiger, im Prinzip Cliffhanger hängen geblieben, insbesondere bei der jungen Generation, die nachhaltig denkt, die im Sinne des Klimawandels denkt, die dann da schon nochmal kritisch hinterfragt, so warum muss man da jetzt wirklich Energie einsetzen, um Validierungsleistungen zu bringen. Also da ist sozusagen auf einer anderen Ebene nochmal so ein ordentlicher Beachhead in diese Richtung. Ja, aber klar, also natürlich zum Beispiel, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, also die ganzen Social Coins, Meme Coins, also das ist ja im positiven Sinne auch eine Realität. Ja, also wenn im Prinzip ein Celebrity einen Meme Coin oder Social Coin launcht, ja, also den auch in seiner eigenen Wallet zu haben, let's go. Da ist natürlich sicher ein anderer Bias jetzt natürlich auch da, als bei denjenigen, die jetzt zunächst einmal auch schon mal distanziert auf Social Media schauen und dann noch dazu distanziert auf diese Meme Coins schauen. Bei aller berechtigten Kritik, aber das ist natürlich schon da, ja, da stimme ich da vollkommen zu.
Jetzt auch in der Recherche ist mir das mit der Angewandten aufgefallen. Ja. Und dann habe ich für mich, und ich habe dann wirklich lange nachgedacht, warum ist eigentlich gerade in dieser, ich sage jetzt nicht Künstler, aber zumindest bei der Angewandten so dominant?
Ja, das ist ganz offensichtlich. Sorry, du hast mich gefragt, warum oder was war damals so der Driver für euch 16, 17? Naja, also was ist denn ein Tokenisierungscase? Ja, also wir können über alles reden. Also es gibt ein Papier von der EZB, das the future of the capital markets is on-chain, DLT. Ja, da reden wir über die DLT, Bilot-Infrastruktur. Ja, all right. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jetzt auf Stopp drücken und sich denken, okay, I go away, but nobody's carried away by that. Yeah. Der richtige Punkt ist der, also wenn es einen Tokenisierungscase wirklich gibt, und der ist more than proven, dann ist es ja im Prinzip ja auch digitale Kunst. Yeah. Also, und die Angewandte spricht das seit 1993, glaube ich, gibt es einen Lehrgang Multimedia Art, jetzt heißt es halt Digital Art oder digitale Kunst, weil es einfach so eindeutig ist, weil im Prinzip digitale Kunst natürlich originär digital geschaffen wird mit welchem digitalen Medium auch immer. Und der Kernpunkt der ist, dass die Digitalkünstler ja dann auch die Technologie ist, das betrachten, was es ist, nämlich schlussendlich nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Ja, also ich zitiere da immer Refik Anatol von Art Basel letztes Jahr, der sagt, alle seine Kunstwerke sind on-chain und sind NFTs. Und er sagt auf das angesprochen, I'm not an NFT artist. I do art. I do fine arts, okay, which is digital art. Und das ist im Prinzip der Punkt. Und vielleicht ist da auch diese auch schon natürliche, also auch dieser natürliche Zugang auch schon mit der Technologie und mit dem Space auch dann schon da, weil es einfach so fundamental selbstverständlich ist in diesem Kontext.
Es hätte diese, das war glaube ich im November war das, wie wir das gehabt haben, haben wir über diese Banane gesprochen. Die Banane, die gekauft worden ist von einem, ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mir das ja wirklich so, bumm, vielleicht also mal so erklärt. Weil es waren ja damals die Kurse sehr, sehr hoch und da war ja dieses, aber das sind ja schon auch, also und ich habe damals dieses, und ich habe das gar nicht so negativ gefunden, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, das sind einfach wirklich Freigeister. Ja, also,
ja klar.
Und das ist es auch, oder?
Ja, schon, natürlich. Also klar, aber ich meine, wenn jemand ein Freigeist sein darf oder schrägstrich sein muss, dann natürlich Kulturschaffende. Ja. Mhm. Also meine Erwartungshaltung, einen Kulturschaffenden besonders Freigeist zu sein. Und da gehört auch die Banane dazu. Ja,
ja. Ja, ich meine, das ist ja für mich nur sinnbildlich gewesen, weil ich damals wirklich mal überlegt, ich meine, das hat es ja immer schon gegeben. Es hat ja auch dieses mit Banksy, glaube ich, dieses Bild, wo das erstanden worden ist und dann ist es durch den Schredder, also zur Hälfte durch den Schredder gegangen.
Ja.
Ich glaube einfach, auch hier wieder Disruption. Ja. Also das ist ja eine ganz spannende Geschichte.
Ja.
Jetzt frage ich aber auch für die Zukunft. Jetzt seid ihr aber bald im Mainstream oder seid schon im Mainstream?
Naja, es ist schon ein großer Punkt. Also was mich total fasziniert auch in diesem Bereich, Stichwort Mainstream, ist schon Folgendes. Also das betrifft jetzt, ich sage mal so, überall dort, wo es eigentlich im Kern um Finanzdienstleistungen geht oder jetzt sprechen wir relativ stark Richtung NFTs und Digital Art, dass schon ja einiges passiert. Eines passiert, und das sieht man ja auch mit Elon Musk und so weiter, ist, dass mit diesen, ich sage mal so, Trägern, also ich sage es einfach Token Economy dazu, Folgendes passiert, dass einfach ein sehr starke, ich sage mal so, Follower Power, vielleicht negativ formuliert, Hype und unter Anführungszeichen auch passiert. Ich gehe jetzt einmal weg nochmal von Finanzdienstleistungen und sage, stell jetzt wieder die Kultur in den Mittelpunkt. Wann hat es denn das letzte Mal in der Kulturgeschichte so eine Art Massenphänomen gegeben? Mhm. Also wo wirklich eine neue Kunst-Kulturrichtung entsteht. Da können wir jetzt sagen, okay, nennen wir das jetzt einfach mal die NFT-Bubble, die 2021 da entstanden ist, wo aber wirklich auf einmal ganz neue Bevölkerungsschichten, die sich eigentlich nie mit den traditionellen Kunst Markt oder der Kunstszene beschäftigen würden, auf einmal anfangen, Kunst zu machen, Kunst zu sammeln und so weiter und so fort.
Mhm.
Dasselbe geht ja auch mit Bitcoin.
Mhm.
Also Bitcoin ist ja ein richtiger Boost im Sinne von Venture Literacy. Auf einmal beschäftigen sich Leute über fundamentale Fragen unseres Wirtschaftssystems und stellen Fragen, die sie vorher nie, oder suchen Antworten, die sie vorher nie gesucht hätten oder Fragen, die sie vorher nie gestellt haben. Und das macht auch all das im positiven Sinne. Und ja, und das führt dazu, dass man natürlich im Mainstream ankommt. Aber ich hoffe natürlich, den Mainstream zum Positiven hin bewegen. Ja.
Jetzt, wir könnten jetzt noch Stunden reden, wie wir merken. Ich würde aber gerne noch ein paar so Themen herauspicken. Wir haben ganz am Anfang schon, wie du gekommen bist, kurz über Regularien gesprochen.
Mhm.
Und ich weiß.
Ja, hier ist der Lawyer speaking.
Ja. Genau. Aber das macht es ja auch so spannend, wenn wir dich da haben. Vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was denn da so die Herausforderungen für euch sind.
Ja. Ja,
weil ich glaube, das ist für viele zwar, also was wir merken von den Mails, die wir bekommen, das sind alles sehr, sehr, ich würde mal so sagen, die haben sehr viel Know-how, sie haben sehr viel Erfahrung auch zum Teil. Aber was sind aus deiner Sicht so die wirklichen Challenges? Also was sind die wirklichen Herausforderungen momentan?
Ja, also das sind lustigerweise oder interessanterweise vielleicht auf einer Meta-Ebene die Herausforderungen gleich geblieben. Also ich beginne jetzt nochmal persönlich. Mhm. Es hat dann die ICOs gegeben und dann kamen 2018 ja die SDOs. Ja, Blockbit war ja auch vor kurzem da. Ich glaube, es war nicht der Florian da, sondern der Fabian, glaube ich. Oder Florian war schon mal Gast. Was ist passiert? Man hat verstanden, was ICOs sind und hat dann verstanden, okay, there is more trade, ja, dann müssen wir noch um solche Dinge Gedanken machen wie AltFG und was sind Unternehmensfinanzierungsfragen und so weiter und so fort. Und hat dann SDOs im Prinzip, waren dann das große Thema 2018, 2019, Blockbit, die Blockbit AG ist eine der, oder die erste tokenisierte Aktiengesellschaft als private Aktiengesellschaft. Und jetzt zurückkommend quasi auf der Meta-Ebene, und das sagt jetzt auch viel über den aktuellen Stand aus und auch über die Rolle, die Europa jetzt oder die EU spielt im globalen Sektor, ist, dass sehr lange ja ein Grund der Adoption der war, dass ja sozusagen ein Schlagwort Bridging the Gap. Ja, also wo wird jetzt, wie wird jetzt die Brücke geschlagen von TradFi zu Krypto oder von Krypto zu TradFi? Und klar war, dass die Regulation in dem Kontext eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir vor allem in der Europäischen Union mit der MiCAR eine extrem starke Kapitalmarktinfrastrukturverordnung haben für Kryptodienstleistungen, die extrem, ich sage mal so, auch den Sektor extrem stark dominiert. Wobei aber natürlich noch nicht klar ist, wie sich das jetzt sozusagen im auch globalen Wettbewerb sich dann auch auswirken wird. Und, was auch spannend ist, dass ja eigentlich selbst mit dieser Verordnung ja die Assets ja selber, Bitcoin ist fully decentralized, fully cypherpunk, ja nicht reguliert worden ist, weil wie soll man den Bitcoin regulieren? Das geht ja nicht. Und das Zweite, was auch nicht passiert ist, ist, dass Decentralized Finance, also überall dort, wo wirklich Decentralized Finance ist, also truly decentralized ist, auch dann natürlich keine Regulierung greift. Und dieses Spannungsfeld, das wird sehr, sehr spannend sein, jetzt zu sehen. Einerseits der, ich sage mal so, Richtung dem traditionellen Finanzdienstleistungssektor orientierende Kryptowährungsbereich, der durch die MiCAR sehr stark reguliert worden ist, und andererseits der nach wie vor extrem international und global agierende dezentrale Finanzierungssektor, also DeFi, salopp formuliert, auch weiter besteht und weiter natürlich die Innovation vorantreibt. Und das wird natürlich extrem spannend sein, auch global, wie sich das weiterentwickeln wird.
Wo siehst denn du die Entwicklung so in den nächsten 2 bis 3 Jahren in dem Bereich?
Ja, also DeFi ist ja auch einer der proven Use Cases von DLT und Blockchain und Bitcoin. Naja, das einfach ein wesentlicher Punkt wird sicherlich sein, dass sich herauskristallisieren wird, was ist eigentlich wirklich true decentralized finance. Und da wird sicher Bitcoin noch eine stärkere Rolle spielen. Das hat Bitcoin natürlich hinsichtlich der Infrastruktur, also quasi was die Abwicklung angeht, viele, viele Nachteile gegenüber anderen Blockchains und Layer Ones, weil es teuer ist, langsam ist, verkürzt ausgedrückt. Aber Bitcoin bringt eine der wesentlichen Eigenschaften mit, nämlich dass alles, was man auf Bitcoin baut, truly decentralized ist, weil bei Bitcoin gibt es nie irgendwo irgendeine fundamentale Central Counterparty, es gibt nicht einmal einen Emittenten in dem Sinne, dass man sagen könnte, okay, das ist im Prinzip da gibt es irgendwie einen Nexus. Und deswegen glaube ich, dass da sicher stark eine Entwicklung hingehen wird zu, eine Unterscheidung geben wird zu den, ich sage mal, plattformorientierten, also Web2-Geschäftsmodellen am Ende des Tages, die Kryptodienstleister, und andererseits den tatsächlich Peer-to-Peer on-chain-nativ sich darstellenden Geschäftsmodellen im Finanzdienstleistungssektor, also alles, was für das Decentralized Finance steht.
Jetzt, du hast es auch schon angeschnitten, dieses Thema der Rechtssicherheit. Und du bietest ja auch eine Service-Dienstleistung an, die Rechtssicherheit für Startups. Ja?
Ja.
Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, vielleicht sind junge Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die sagen, eigentlich, die würden gerne so ein Feld bearbeiten, und gesagt, das ist noch offen, ganz am Anfang vom Podcast. Ja? Was würdest du denn empfehlen?
Ja, also der wichtigste Punkt ist, sind immer 2 Sachen. Also am Ende des Tages besteht das Geschäftsmodell eben aus 2 Dingen. Einerseits aus irgendeiner Dienstleistung und zweitens in diesem Segment auch natürlich immer auf Basis eines Tokens. Und es beginnt, jetzt bleibe ich wieder beim Token Engineering, ja, es beginnt bei einer einfachen Frage, okay, du planst einen Token zu launchen, was soll der Token schlicht und ergreifend tun? Dann sind wir bei diesen Einordnungen, okay, das ist ein klassischer Finanzierungstoken, dann sind wir vielleicht im Security-Token-Bereich, oder er hat wirklich eine Utility, oder er ist wirklich ein Network-Token. Ja. Und ich glaube, das ist die fundamentale Frage, also quasi diesen Network-State zu beantworten, was soll der Token schlussendlich tun? Oder wenn es zum Beispiel, weil jetzt am Donnerstag zum Beispiel wird, oder am Freitag wird zum Beispiel auf wieder ein österreichisches Projekt zum Beispiel auf Pump Fun auf Solana wieder launchen, das ist ein Memecoin-Projekt, okay, that's a joke, ja, und dann soll auch quasi das ganze Projekt quasi auf diesen Joke im positiven Sinne auch reiten, und dann ist auch der Fokus darauf, also deswegen der wesentliche Punkt, so was soll eigentlich der Token-Launch oder der Token an sich, ja, das ist der fundamentale Value-Driver des Ökosystems oder auch des Startups, des Ventures, das man schlussendlich auch betreibt, machen. Umgekehrt für die Investoren, bei uns sind ja eigentlich sehr viele Investoren in dem Bereich auch, immer die fundamentale Frage, in was salopp von mir investiere ich da? Ja? Weil es gibt ja diese schöne Präsentation vom Memecoin Supercycle, der im Prinzip ja sagt, ja, liebe Leute, Memecoin Supercycle sagt im Prinzip nur, ihr schafft sie alle nur warme Luft. Nur, das ist halt eine warme Luft, die eine Marktkapitalisierung von Billion of Dollars weltweit anzieht. Also das ist schon eine ziemliche, diese warme Luft ist schon ziemlich tangible. im positiven Sinne jetzt. Ja. Und das ist eben sozusagen die fundamentale Frage jetzt sowohl auf Emittentenseite, Startup-Seite oder umgekehrt auch auf Investorenseite. Also was ist der inhärente Wert des Projektes, des Tokens? Das ist ja die fundamentale Frage bei Bitcoin auch. Und bei Bitcoin würde ich die Frage nach dem fundamentalen Wert von Bitcoin, nach dem Network State beantworten. Wie viele Miner, wie viele Entwickler, wie viele User, also On-Chain-Transaktionen gibt es bei Bitcoin On-Chain. Das ist ganz eine einfache Geschichte. Plus ETF-Inflows, Ausflows. Das kann man ganz gut damit beantworten.
Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die normale Geschwindigkeit gewählt haben, nicht täuschen lassen. Ihr habt es nicht auf noch schneller gedrückt, weil ihr redet jetzt immer schneller am Schluss. Ich glaube, wir müssen ja noch einen Podcast aufnehmen, weil es wird immer schneller.
Okay.
Nein, aber ich würde jetzt gerne auch noch einmal kurz in dem Zusammenhang auf die Steuern zurückkommen. Weil das war ja auch immer ein ganz spannendes Thema, auch in unserem letzten Sehen. Steuerrecht, Steuerberatung ist immer wiederkehrend ein offenes Thema, gerade in dem Bereich. Mhm. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da empfehlen?
Ja, im Prinzip vorausschauende Planung in dem Sinne, wenn man im Bereich Web3 ist, ist vorausschauende Planung im Prinzip zunächst einmal die Souveränität auf die eigene Aktivität, was natürlich Wallet-Management, Portfolio-Management und Datensicherheit zunächst einmal ist. Das ist der wichtigste Punkt in dem Bereich. Kein Bereich, salopp formuliert, ist so stark und nah dran an, salopp formuliert, der richtigen Steuererhebung und so weiter, wie im Prinzip der DLT-Bereich, weil schlussendlich jede Transaktion entweder auf einer Plattform oder on-chain gesettelt wird und man im Prinzip jede kleine Fee-Transaction für die Ewigkeit nachverfolgen kann. Und da ist halt einfach eine besondere Sensibilität auf diesen Bereich zu sehen. Gerade weil wir sehr viele österreichische Zuhörerinnen und Zuhörer haben, man muss vor dem Hintergrund des österreichischen Steuerrechts klipp und klar sagen, dass Österreich mit Augenzwinkern eine kleine Kryptosteueroase ist, weil viele Sonderbestimmungen bestehen, die sind insbesondere für auch diejenigen, die besonders aktiv sind im Kryptobereich, Mining und klassisches Lending auf Plattformen einmal ausgeschlossen. Es ermöglichen im Prinzip vollkommen steuerneutral in diesem Kryptobereich zu sein, bis tatsächlich eine Gewinnmitnahme, also wirtschaftliche Gewinnmitnahme gegen Fiat zum Beispiel oder außerhalb der Krypto-Box, wie wir immer sagen, erfolgt. Und das ist natürlich schon extrem effizient, jetzt im Prinzip aus einer Veranlagungsperspektive oder auch wenn man aktiv ist, ja, wenn man zum Beispiel Staking betreibt oder Airdrop-Farming und so weiter und so fort, dann hat der Krypto wirklich einen Sonderstellenwert innerhalb des gesamten oder Besteuerungsregimes innerhalb Österreich. Und das ist schon wirklich bemerkenswert und ist absolut hervorzuheben.
Ja, also dann, da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein zu dem Thema.
Ja, aber. Ja, und das ist dann, da muss man auch einmal, da können wir uns jetzt, ich sage, wir das Österreicher jetzt einmal auf die Schulter klopfen, eben, ja. Weil das haben wir richtig gut hingekriegt.
Ja, das muss man auch sagen, das sollte man auch, darum habe ich gesagt, da gibt es auch nichts mehr dazu zu sagen.
Ja.
Ich würde aber trotzdem gerne auch noch die Herausforderungen vom internationalen Markt ein bisschen hervorheben. Ja. Nimm uns da ein bisschen mit. Ja.
Ja.
Was sind denn die Herausforderungen im internationalen Markt?
Ja, also die Herausforderungen im internationalen Markt sind sicher natürlich, also sind tatsächlich im Prinzip zweierlei. Einerseits die großen Auswirkungen und Bewegungen, die im Prinzip aus den USA hervorgehen, insbesondere auch aus dem Weißen Haus. Die Unsicherheit ganz generell, was jetzt im Prinzip globale und insbesondere US-amerikanische Faktoren auf den Space sind. Das Zweite, was die zweite große Herausforderung ist, ist natürlich global immer noch die Rolle von der Bekämpfung von Financial Crime innerhalb des Sektors. Also insbesondere, wenn es eine Emerging Economy gibt innerhalb von Web3, dann ist es die Stablecoin Economy. Also muss man klipp und klar sagen, auch wer sich innerhalb von Europa jetzt innerhalb der Stablecoins beschäftigt. Mhm. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich der national, also europaweit und insbesondere global, dieses Hauptaugenmerk zu haben und generell die Sicherheit auch in dem Bereich. Es gibt immer sehr viele Angriffe, also wenn man zum Beispiel an das Bybit-Inzident zum Beispiel auch denkt, die suchen wirklich seinesgleichen und da ist natürlich die, ich sage mal so, die Sicherheit quasi für die Transaktionssicherheit on-chain einerseits, also quasi welche Werte werden da eigentlich tatsächlich proliferiert und andererseits auch die Sicherheit quasi auf der Vermögenszugriffsseite ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Ja.
Jetzt bist du auch Founder von Valid Vent.
Ja.
Nimm uns da ein bisschen mit, was ist denn das für eine Firma?
Ja, also wir sind im Prinzip, wir bestehen jetzt im Kern aus zwei Säulen. Einerseits die Valid Vent Crypto Treuhand- und Steuerberatungs GmbH, wo wir im Kern Steuerberatungstätigkeiten in Österreich für Krypto- und Kryptodienstleistungen erbringen und da uns aber ehrlicherweise auch beschränken darauf, also wirklich im Prinzip nur Steuerberatung in Bezug auf Krypto. Das zweite ist
ja. Ich habe das nämlich gelesen und ich würde es noch gerne mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen präzisieren. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Portfolio hat, ja, und da hat er Kryptowährung drinnen, dann wäre das der Business Case, wenn er sagt, ich weiß nicht genau, was ich mit dem tun soll, was jetzt steuerrechtlich das bedeutet, dann kommt er zu euch, richtig?
Genau, klassischer Bereich, der oder diejenige hat schon einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin oder ist entsprechend schon strukturiert in einer betrieblichen Einrichtung. Wir machen im Prinzip, we get crypto taxes right. So, das ist im Prinzip der Pitch.
Also gemeinsam dann mit dem Steuerberater.
Ja, genau. Also genau. Das zweite ist die Validant Technology GmbH, die sich gerade im Zulassungsverfahren für die MiCAR-Dienstleistungen Crypto Advisory befindet. Mhm. Damit wären wir Stand heute die Ersten, die dieses Geschäftsmodell im Rahmen der MiCAR zugelassen bekommen von einer nationalen Aufsichtsbehörde. Der Kern dessen ist im Prinzip, ich sage das ganz offen, also unser Geschäftsgeheimnis besteht aus zwei Dingen. Einerseits, wir haben gegenüber den Kunden eigentlich die maximale Transparenz, was das Portfolioverwaltung angeht. Wir verwenden Tools wie zum Beispiel Blockbit, Cointracking und so weiter, also im Prinzip Tracking-Tools, die es uns ermöglichen, das gesamte Portfolio der Kunden schon im Onboarding zu identifizieren und haben deswegen einen gesamten Überblick über die finanzielle Ausstattung, über auch die Historie innerhalb von Krypto von den einzelnen Kunden. Umgekehrt übernehmen wir aber nie Asset Under Management, weil again, Krypto ist immer self-hosted. Also wir fallen nie nach Private Keys, wir übernehmen nie die Verwahrung. Das heißt, umgekehrt sind wir außerhalb von diesem typischen, ich sage mal so, Finanz- und Kryptodienstleistungssektor, weil wir nie im Prinzip Assets under Management nehmen. Und die zwei Dinge ermöglichen es uns für uns natürlich spezielle, individuelle Kryptoberatungsdienstleistungen zu erbringen. Die beginnen bei der Portfolioverwaltung bis hin zur Sicherheitsberatung. Salopp formuliert könnte man uns so als eine Art Crypto Wealth Manager oder Crypto Private Banking Service Provider oder Crypto Family Office im Prinzip bezeichnen. Für diejenigen, die in Krypto extrem aktiv sind, auch extrem hohe Werte in Krypto dann auch entsprechend sichern wollen und orientieren wollen. Und das ist im Prinzip unser Geschäftsmodell mit der Validant Technology GmbH, was wir in der Form auch mittlerweile weltweit erbringen. Kernmarkt ist natürlich für uns immer noch Europa, klarerweise. Aber natürlich dann mit der MiCAR-Lizenz dann natürlich auch mit der entsprechenden jetzt regulatorischen Ausstattung dann natürlich auch Europa weiterbringen können. Ja.
Was sind so die klassischen Kunden von euch?
Ja, die klassischen Kunden von uns sind diejenigen, die extrem aktiv in dem Space sind. Das sind selber schon diejenigen, die selber eigene Tokens gelauncht haben. Sehr viele Künstler natürlich auch. Warum? Weil jeder Künstler mintet permanent Kunst on-chain. Dann natürlich auch diejenigen, die extrem früh und extrem, ich sage mal, auch aktiv in dem Space waren. Also die auch jetzt nicht nur im Prinzip mit Bitcoin gekauft haben und dann gewartet haben, was mit Bitcoin passiert, sondern sich relativ aktiv mit verschiedenen Ökosystemen auseinandergesetzt haben. Schlussendlich dann auch einmal Staking oder Validation einmal auch tatsächlich verfolgt haben. Also das sind unsere typischen Kunden, die auch salopp von mir auch sozusagen das gesamte Dienstleistungsspektrum von uns auch salopp von mir auch benötigen. Ja. Mhm. Das sind unsere klassischen Kunden.
Ja, also und wo siehst du die Firma so in 2 bis 3 Jahren?
In 2 bis 3 Jahren sind wir.
Oder in 5 Jahren.
Sorry. Ja, also in fünf Jahren, glaube ich, sind wir sowas wie ein, in 5 Jahren sind wir im Prinzip eine neue Privatbank ohne Assets under Management zu haben. Also wir sind eine Bank mit Zero Assets under Management, die aber im Prinzip die gleichen Dienstleistungen erbringt wie jeder andere Private Banker im Hochkarten-Segment. Das ist so quasi ganz der klare Trend in diese Richtung, weil natürlich der Krypto-DeFi genuin unterschiedlich ist als TradFi und deswegen unser Geschäftsmodell dahingehend sich fundamental ändert und deswegen auch fundamental neu ist und wir deswegen auch noch nicht die Sprachregelung in dem Form haben, aber das ist es vielleicht vom Bild her in 5 Jahren.
Aber ich glaube, dass es in 2 bis 3 Jahren sich schon sehr viel geändert hat, besonders zu euren Gunsten, oder? Weil man merkt es ja einfach, es wird ja immer, ich sage jetzt nicht stärker von den Trends her, aber man merkt einfach, es wird einfach für die Masse eigentlich immer mehr zu einem wirklichen Thema, mit dem man sich auseinandersetzt, gerade in dem Kontext der Planung.
Erlaub mir, einen Pitch zu machen an alle Private Banker da draußen, die zuhören. Wir haben dann die regulatorische Ausstattung als CASP. Wir können Crypto Advisory Services für jeden Private Banker als Subdienstleister oder wie auch immer als Bearing Partner anbieten. Die Assets under Management bleiben bei der Bank. Wir können für den Private Banker Tailored Crypto Investment Advice anbieten. Sozusagen, dass jeder auch Privatbank selber die Assets under Management behält, den Kunden behält, aber gleichzeitig das gesamte Kryptodienstleistungsportfolio mit anbieten kann. Das wäre zum Beispiel ein Pitch.
Also wenn da was draus wird, bitte halt mir am Laufenden. Es würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass da sehr viele aktive Banker draußen zuhören, Bankerinnen natürlich auch, Entschuldigung, die mit solchen Dingen, glaube ich, sich schon sehr, sehr lange beschäftigen, aber vielleicht auch White-Label-Lösungen suchen, um genau sowas abzudecken.
Genau. Wir sind natürlich klassische Professional Service. Mhm. Ja, wir verkaufen keine eigene Software. Das Wichtigste für uns ist Unabhängigkeit. Ja. Mhm. Deswegen sind wir unabhängig von Software, Dienstleistern und so weiter. Aber that's all what the high-end advice is about.
Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, wie ich vorher gesagt habe. Ich würde aber trotzdem gerne zum Ende kommen. Payment Quiz. Und ich würde es bei dir heute ein bisschen anders machen, nämlich: Welche Trends siehst du in der Zukunft, brauche ich dich nicht fragen. Das ist ziemlich easy cheesy. Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten?
Stablecoins, USDC. Und ich würde mir gerne einen liquiden EuroC wünschen, weil aktuell, muss ich schon sagen, als wir vor, ja, was war das, 2-3 Wochen den Dollar-Dip hatten, ich war so froh, dass wir gerade aus der Dollar-Position draußen waren. Okay. Weil, ja, also wir setteln unser Working Capital, setteln wir zu 40% in Stablecoins und das zu 90% innerhalb dieser 40% in Dollar-denominierten Stablecoins, dann haben wir natürlich extrem hohes Dollar-Exposure. Und ja, ich weiß, es gibt Absicherungsinstrumente dagegen, aber on a daily basis auf unserer Ebene war das jetzt noch nicht sozusagen am Fokus, aber das hat uns natürlich so richtig einmal nochmal auf den, ja, auf die Realität zurückgeholt.
Ja, positiv. Wo hast du als letztes eingekauft? Welchen Zahlungsmitteln?
Was eingekauft?
Egal.
Also jetzt mit der Taxi habe ich jetzt mit Apple Pay gezahlt. Okay.
Was glaubst du, ist das Zahlungsmittel der Zukunft?
Stablecoins. Oder ein digitaler Euro, weil aus User-Perspektive, ja, ein digitaler Euro wird es von der Zentralbank oder von wem ausgegeben, aber rein vom User-Experience her ist total irrelevant. Ja, ich weiß schon, es ist ein Riesenunterschied, wer begibt den Investing Counterparty, aber that's the reality.
Würdest du, das ist wirklich die letzte Frage von mir, würdest du eben einer Zuhörerin oder Zuhörer empfehlen, eine juristische Ausbildung zu machen, um in dem Bereich tätig zu sein?
Nein.
Jetzt würde ich aber gerne wissen, warum.
Weil es in diesem Bereich Juristen braucht, Stichwort auch schon Regulatorik, MRO, aber fundamental das juristische Wissen oder vor allem die kernjuristische Ausbildung, very passionate about it, zwar ganz grundsätzlich eine super allgemeinbildende Fähigkeit ist und auch Grundlage ist, aber jetzt nicht genuin dazu führt, dass man im Web3-Bereich deswegen revisiert.
Okay. Na, eine kleine Zusatzfrage. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es mir hoffentlich verzeihen. Glaubst du, dass in 2-3 Jahren ein Künstler etwas schafft in eurem Bereich, das ihr bis heute noch nicht, an das ihr bis heute noch nicht gedacht habt, so bezogen auf die Angewandte, was wir gesprochen haben, bei der selbst den Business Case sieht oder generell das Opportunity Window sieht?
Ja, sehe ich absolut. Und wir werden auch 3 Künstler haben am 22. Mai. Herzliche Einladung. Wir werden auch 3 Künstler zeigen im Mark. Also der danke geht auch raus an die künstlerische Leitung und die Kuratorin in dem Malis Wien, dass sie uns das auch zugesteht, dass wir da auch 3 Digitalkünstlerinnen zeigen können. Einen würde ich vielleicht besonders noch erwähnen, das Projekt heißt Flynn, das sind 2 Studierenden, oder Flynn selber ist auch ein Student der Angewandten oder eine Studentin, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein AI-Skript, das mit den beiden Künstlerinnen Flynn auf der Angewandten studiert und im Zuge dessen quasi Kunst kreiert, nativ, also als Digital Art.
Ja, super. Möchtest du zum Abschluss noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer 2-3 Sätze richten?
Ja, wir haben einen Spirit bei uns innerhalb der Firma. Wir sagen immer LFG dazu, steht für Let's Fucking Go. Diesen Spirit, so just do it, den möchte ich allen mitgeben. In dem Sinne LFG und ja, be passionate about it.
Ihr seht ihn ja leider nicht, ja, aber er ist ja das, was er sagt, das meint er ja auch so. Ja. Und er lacht zwar dazu, aber naja, er ist wirklich hart am Limit manchmal.
Ich meine, letzter Satz, unser CASP-Antrag hatte 1040 Seiten über 26 Dokumente. Da braucht man schon ein bisschen einen LFG-Spirit, um das durchzustehen. Ja.
Das glaube ich auch. Ja, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis zum Ende zugehört haben, und ich glaube, heute ist euch wirklich nicht schwer gefallen, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ihr seht auch, wir nehmen Themen auf, die vielleicht für alle nicht ganz so offensichtlich sind, dass es bei uns dementsprechend Thema ist. Aber wir wollen das immer mehr und mehr noch in den Vordergrund stellen. Deshalb empfehlt uns weiter. Und wenn ihr Ideen habt, meldet euch, schickt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Homepage ersichtlich. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Egal wann ihr uns hört, entweder guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder in die Schweiz an unsere Zuhörerinnen. Adieu und nach Deutschland. Tschüss.
Danke. In Web3 sagt man GM.
GM, das muss ich mir gleich aufschreiben. GM.
GM,
also,
GM.
GM, GM. Also in diesem Sinne, GM, GM.